Wir wollen sprechen über die TSG aus Hoffenheim. Die hat es ja tatsächlich noch in den Europapokal geschafft. 7. Platz ist es am Ende geworden. Also alles eitel Sonnenschein. Das wird uns jetzt gleich Luis Löser beantworten hier im Rasenfunk Royal.
Der Rasenfunk Royal.
Wir haben verloren. Erste Halbzeit war, wie gesagt, war nicht gut. Ansonsten kotzt mich hier alles an, weil wir beschäftigen uns mit allem anderen, nur nicht mit Fußball. Und deswegen ist es so, wie es ist. Und vielleicht haben wir es auch nicht anders verdient.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Tja, Luis Löser. Luis, warum spreche ich dich mit vollem Namen an? Offenbar sind wir jetzt förmlich ab der 10. Rasenfunk-Teilnahme oder die wievielte es ist. Also Luis, schön, dass du da bist und kotzt dich auch alles an.
Hallo Max Jakob Obst. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und ausnahmsweise kotze ich mal nicht alles an. Ist doch schön.
Hey, Wahnsinn, sehr gut. Und Obst ist ja schon eine Verbesserung. Ich habe neulich einen Brief bekommen an Max Jakob, natürlich mit K, klar, Orbs. Von einer Spendenorganisation, an die ich gespendet hatte, dachte ich mir, naja, lädt jetzt nicht direkt ein, dazu nochmal zu spenden. Ja, gehst du jetzt quasi euphorisiert oder genügsam zufrieden aus dieser Saison heraus, die doch im Europapokal geendet ist?
Also wir nehmen heute ja am Donnerstag auf. Am Samstag war ich schon euphorisiert, mal kurz, vor allen Dingen nach einem Sieg gegen Bayern kann man das, glaube ich, sein. Natürlich mit Rückblick auf die Saison kann ich das Ganze auch einordnen, dass man mit 46 Punkten normalerweise nicht immer so easy in den Europapokal kommt. Und ich glaube, wir haben schon oft genug diese Saison über die verschiedenen Problemchen gesprochen. Aber alles in allem kann man ja trotzdem dann mit Platz 7 und dem Europapokal zufrieden sein. Jetzt muss nur noch Leverkusen am Samstag gegen Lautern gewinnen. Tja. Sie sind ja jetzt doch schlagbar, wie wir gestern gelernt haben. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir dann nicht in die Conference die Quali müssen, sondern auch wirklich Europa League spielen dürfen.
Mir wird auch jetzt gerade bewusst, dass diese Folge am Sonntag veröffentlicht wird. Schauen wir mal, wie gut gealtert dieser Take ist, dass du zuversichtlich bist. Aber die HörerInnen, die wissen dann schon Bescheid. Wir wollen auf die Saison blicken und wie alle Gäste hast du so ein paar Aspekte mitgebracht, die diese Saison geprägt haben. Und völlig überraschend, das hat wirklich jeder einzelne Gast mitgebracht, wollen wir auf den Kader blicken. Und auf zig Trilliarden Innenverteidiger, was wir ja schon mehrmals hier thematisiert haben im Rasenfunk. Warum war der Kader in der Saison wieder mitentscheidend für den Verlauf der Saison?
Ja, wenn du schon auf die Innenverteidiger zu sprechen kommst, muss man natürlich erwähnen, dass es zwar zig Trilliarden gab, aber offenbar keinen, der so überzeugend war, dass er die gesamte Saison immer von Beginn an gespielt hat. Wir werden gleich nochmal im Defensivpart genauer drauf eingehen, aber es gab wieder 12 verschiedene Innenverteidigungskonstellationen in 34 Spielen, was schon mal wieder ein Wort ist, was wir jetzt, glaube ich, seit Jahren, ich glaube, seitdem ich im Rasenfunk bin, immer wieder besprechen. Und wieder hat man irgendwie niemanden gefunden, der das Ganze stabilisiert, obwohl man mit Attila Soller ja vor der Saison einen Rogon-Klienten verpflichten konnte, der dann direkt zur Winterpause an Freiburg verliehen wurde. Also die Innenverteidigung bleibt eine Baustelle. Am Ende musste sogar der jetzt 19-jährige, damals 18-jährige Tim Drexler in die Bresche springen und wurde noch zwischenzeitlich zum Stammspieler. Man hat sich auch keinen Gefallen getan, dadurch, dass man zur Winterpause Kevin Vogt abgegeben hat. Aber da hat wohl Union so einen horrendes Angebot für einen über 30-jährigen Innenverteidiger abgegeben, dass man ihn ziehen lassen musste, zumindest was die Gehaltszahlung anging. Die Ablöse war jetzt, glaube ich, nicht unbedingt der Rede wert. Und dann hat plötzlich Florian Grillitsch wieder den Libero gegeben. Also man hat diese Saison wieder alles aus der Trickkiste gepackt, was man bei Hoffenheim schon so aus vergangenen Saisons kannte, was insgesamt nicht unbedingt zu einer stabilen Innenverteidigung geführt hat.
Aber wirklich. Aber die Abwehr ist ja nur ein Teil und da gehen wir ja nochmal genauer drauf. Du hast den Punkt der schiefe Kader genannt. Wo ist denn die Schieflage zu beobachten?
Ich finde am gravierendsten wieder mal auf diesen Wingback-Positionen mit den Flügelverteidigern. Da hat man ja dann zur Winterpause noch David Jurašek geholt, der auch eine Weile gebraucht hat, um anzukommen. Dazu Julian Justwan, der eigentlich dafür geholt wurde, der hat ja überhaupt keine Rolle gespielt. Und so kam es dann am Ende, dass man außer Pavel Kadarzabek in der Hinrunde keinen echten Wingback oder Außenverteidiger hatte. Plötzlich spielte Bülter als linker Wingback. Ich weiß nicht, ob ihm das schon in Vertragsgesprächen so mitgeteilt wurde, dass das jetzt seine neue Position ist. Ich glaube, das hat sich dann eher herauskristallisiert, nachdem man dann noch einen Stürmer geholt hat mit Berisha, der dann am Ende sich ja verletzt hatte. Also da, wie immer, die großen Probleme. Robert Sko wird ja jetzt erlöst nach dieser Saison. Der hat jetzt seinen Abgang verkündet. Wir haben da ja jetzt eigentlich, seitdem er da war, seit 5 Jahren drüber gesprochen, dass man nicht wirklich eine Position für ihn gefunden hat, die genau auf ihn zugeschnitten ist. Er war ja ursprünglich mal rechter Außen in Dänemark und hat von dort aus 30, glaube ich, Traumtore in der dänischen Liga geschossen innerhalb von einer Saison. Und dann durfte er in Hoffenheim plötzlich längs die Linien rauf und runter laufen. Davon ist er jetzt erlöst worden. Was ich bei den Innenverteidigern noch nicht angesprochen hatte, ist, dass jetzt Anthony Brooks gehen wird, genauso wie Kasim Adams. Aber Adams, das war ja auch so ein Dauerthema, dass man mit dem ja sogar noch verlängert hatte, obwohl der eigentlich nie wirklich gespielt hat, war dann immer mal wieder verliehen. Und diese Saison hat man es nicht geschafft, ihn schon im Sommer für eine Ablösesumme loszuwerden. Jetzt ist der Vertrag eben ausgelaufen, wurde ausnahmsweise mal nicht verlängert. Also auch der hat nach seiner leider nicht ganz so glorreichen TSG-Zeit eine neue Aufgabe vor sich. Aber ja, also die Außenbahnen waren schon sehr unterbesetzt. Dafür war das Zentrum zwischendurch sehr überbesetzt. Aber dadurch, dass Krilic dann am Ende Innenverteidiger wurde, war das Überangebot dann auch nicht mehr so groß wie vorher. Und dadurch, dass Dennis Geiger sich mal wieder seine obligatorische Verletzung abgeholt hat, leider. Also das war auch so ein Thema. Und dann, dass man eben im Sturm so ein paar Spieler hatte, für die man nicht immer eine Rolle hatte. So ein Ilas Bebou, der dann ja gegen Ende nochmal aufgedreht hat, gegen Darmstadt und auch gegen Bayern. Der hat lange Phasen der Saison immer nur von der Bank gestartet, wo auch Matarazzo immer mal wieder erwähnt hat, dass er ihn gerne öfter spielen lassen würde, aber einfach nicht sieht, wo. Und ja, Marius Bülter, der eigentlich ja eher Offensivspieler ist und dann plötzlich so ein Wingback war. Also richtig, richtig super reingepasst ins System hat am Ende vor allen Dingen Maxi Bayer. Und der war ja nicht mal so eingeplant. Also niemand ist vor der Saison ausgegangen, dass Maxi Bayer plötzlich Stammspieler werden würde.
Und wie viel davon, von dem Problem, du dir jetzt besprochen hast, würdest du sagen, ist man sehenden Auges eingegangen? Oder hatte man da vielleicht auch einfach ein bisschen Pech mit Verletzungen und so weiter? Ich meine, Mergin Berisha letztlich keine wirkliche Rolle gespielt in der Saison.
Ich würde sagen, bei den Innenverteidigern muss man ihnen ja zugutehalten, dass sie wieder was gemacht haben. Es hat wieder gedauert, bis dann Soloi da war. Aber wenn man davon ausgeht, dass er der Heilsbringer ist und er die Abwehr stabilisieren kann, dann ist man da zumindest nicht sehenden Auges reingelaufen, dann ist eher das Scouting wieder nicht ganz so gut gelaufen. Gerade, ich meine, die Beratungsagentur habe ich angesprochen, da werden wir, glaube ich, ganz am Ende nochmal drauf zu sprechen kommen, wie jedes Jahr. Aber ich würde sagen, da hat man ja zumindest was gemacht. Bei den Außenbahnen meinte auch Matarazzo oder Rosen, dass die Marktlage es einfach nicht hergegeben hat. Es ist jetzt nicht so, dass man es nicht versucht hätte, aber man hat einfach im Sommer niemanden gefunden und dann im Winter eben mit Juracek leider wieder nur eine Übergangslösung geholt, die eine gewisse Anlaufzeit gebraucht hat. Ich finde, gegen Saisonende war er dann schon eine verlässliche Kraft, hat ja auch öfters von Beginn an gespielt. Ich finde, gerade gegen Leverkusen bei dem Spiel hat er eine sehr gute Partie auch defensiv gemacht. Auch wenn er eher offensiv die Stärken hat. Aber alles in allem, ja, war das halt wieder dahingehend einfach nicht gut. Seit David Raum weg ist, ist einfach diese linke Seite wieder so eine Baustelle, auch weil Robert Sko immer mal wieder verletzungsgeplagt war. Und ja, ich finde, im Sturm war es eigentlich einfach unnötig, sich da noch einen Stürmer dazu zu holen. Klar, man konnte nicht davon ausgehen, dass Maxi Bayer so eine gute Saison spielt. Aber man hatte dann ja trotzdem mit Weghorst, mit Bebou und mit Kramaric genug Alternativen für die Spitze und auch mit Bülter. Und ich dachte eigentlich schon fast, dass jetzt Bebou gehen würde. Da gab es auch schon Gerüchte im Sommer und ich bin froh, dass er geblieben ist, wenn man sich seinen Saisonverlauf anschaut.
Wobei ja auch der Saisonverlauf der TSG erstmal ja super war. Also klar, man hat das Auftaktspiel gegen Freiburg verloren, aber dann 4 Siege in Folge, Heidenheim, Wolfsburg, Köln, Union. Wir wussten ja noch nicht, dass Union jetzt zum Beispiel nicht auf Augenhöhe mit Hoffenheim agiert, sondern eher am Tabellenende zu finden ist. Und man war ganz, ganz lange locker zwischen Platz 5 und 6. Schon mehr 6 als 5, aber ist ja völlig okay für Hoffenheim. Lag das am Spielplan? Gab es da ein Schlüsselspiel, wo es gekippt ist in der Saison? Wie würdest du jetzt so im Nachhinein diesen Start bewerten?
Eigentlich können wir da fast schon in den eigentlich dritten Aspekt überleiten, den wir aber auch gerne als zweiten machen können. Ja, dieser Start war echt gut. Gut, dieses Auftaktspiel gegen Freiburg war nicht so ideal. Aber ich meine, wenn man sich auch danach die Spiele anschaut, es ist jetzt nicht so, als hätte man in jedem Spiel 100% souverän die Punkte geholt. Gegen Heidenheim lag man ja sogar hinten. Dann kam, das war das Spiel, in dem Maxi Beyer plötzlich zum absoluten Helden wurde. Kam rein, gemeinsam mit Tom Bischoff auch noch, wo ich dachte, jetzt müssen hier die Jugendspieler quasi noch die Kohlen aus dem Feuer holen und am Ende gewinnt man 3-2 nach 2-0 Rückstand. Auch das Spiel gegen Stuttgart, klar, da konnte man nicht absehen, was der VfB für eine Saison spielen würde, aber da hat man sich ja eigentlich fast nur hinten reingestellt und den VfB ausgekontert. Mittlerweile wird das wahrscheinlich auch nicht mehr so gehen.
Ja gut, wenn man inzwischen sich dann das Rückspiel anschaut. Die beste Variante gegen den VfB, ja. Aber ja.
Also klar, man hat auch vieles gut gemacht, allein dann, dass man dann plötzlich, ohne dass man das vielleicht so erwarten konnte, mit Maxi Beyer einen Spieler hat, den man einfach immer ideal hinter die Kette schicken kann, der auch gerne mal in 1 gegen 1 Duelle geht, einfach sein Tempo ausnutzt und dann in Kombination mit Weghorst, der die Bälle einfach mit seiner Statur ablegen kann, der aber auch, na klar, er hat lange gebraucht, bis er dann selber mal getroffen hat, aber der dann trotzdem auch vom Tor relativ treffsicher ist. Kramaric brauche ich nicht zu erwähnen, also das hat ja schon ganz gut funktioniert, aber es war mir schon auch klar, dass diese Siegesserie auch auswärts von 5 Auswärtsspielen in Folge, die man alle gewonnen hat, neuer Vereinsrekord, dass die irgendwann reißen würde, weil irgendwann, wie Tobi Escher so gerne hier anführt mit der Regression zur Mitte, musste es einfach so kommen und die Gegenbewegung kam dann ja auch. Also ich habe mir hier mal so Phasen aufgezählt, hier von 1. bis 9. Spieltag, 6 Siege, dann vom 10. und 3 Niederlagen und vom 10. bis 22. Spieltag dann ein Sieg, 6 Unentschieden, 7 Niederlagen. Ja. Und da waren auch Spiele dabei, da hat man 3-3 gegen Darmstadt gespielt und 3 Führungen aus der Hand gegeben. Also da ging es dann quasi auch in die andere Richtung. Da waren auch Dinger dabei, wo man sagen muss, die hätte man mit ein bisschen mehr Glück vielleicht auch gewinnen können, so wie es 3-2 gegen Freiburg oder auch gegen Gladbach, wo man eigentlich die bessere Mannschaft ist und dann 2-1 verliert. Deswegen, ich glaube schon, dass es auch so ein bisschen ausgleichend war. Ich glaube nicht, dass man wirklich so die herausragende Mannschaft war in den ersten 9 Spieltagen, wie man vielleicht auf dem Papier denken könnte. Auch wenn es natürlich trotzdem eine echt gute Phase war, ein guter Saisonstart und ich da jetzt auch nicht alles schlecht reden würde, was in der Zeit so auf dem Platz passiert ist.
Ja, und trotzdem hast du ja diesen Punkt Inkonstanz als Konstante genannt. Was sind denn deiner Meinung nach die Gründe dafür, dass man das einfach nicht hinbekommt? Weil wenn ich mir Pellegrino Matarazzo so anhöre, er hat natürlich ein bisschen was versucht, er hat zwischendurch dann mit Raute spielen lassen, Viererkette, Fünferkette leicht gewechselt, am Ende landet man immer wieder beim selben System bei der TSG. Man hat natürlich von der starken Anfangsphase von Maximilian Beyer profitiert und da gab es dann eben auch, dann hat er nicht mehr jede Chance gemacht. Aber wenn ich mir ihn angehört habe, dann hatte ich immer wieder den Eindruck, so ganz weiß er es auch nicht und führt es eben dann auf Spielglück zurück und kam ja dann eben mit Aussagen, das habe ich ja hier oft genug zitiert, wie na, wir müssen jetzt einfach, wenn wir jetzt einmal gewinnen, dann kommen wir in die Serie rein. Das hat er ja in dieser Phase der ständigen Unentschieden und Niederlagen gesagt. Und es kann ja auch sein, dass er damit recht hatte, weil gab ja auch wieder eine bessere Phase. Man ist ja wieder ins bessere Fahrwasser reingekommen. Was würdest du sagen, woran das jetzt lag?
Ich bin ja eigentlich kein Freund davon, immer diese Moralkeule rauszuholen oder Mentalität anzusprechen, aber ich finde, hier ist es schon manchmal auch angemessen, mal drüber zu sprechen, dass bei Hoffenheim die Spieler manchmal auch einfach so komplette Aussetzerspiele haben, wo du dich fragst, ob sie überhaupt daran interessiert sind, heute zu gewinnen. Also ich glaube, wir hatten da jetzt auch schon mal im Schwerpunkt im Winter drüber gesprochen, dass klar, bei Hoffenheim ist halt auch einfach so eine Durchlaufstation für einige, die das eher als Sprungbrett nutzen wollen und wo du manchmal wirklich das Gefühl hattest, so wisst ihr ja gerade, um was es geht, weil so Spiele wie in der Rückrunde, vor allen Dingen gegen Mainz, wo man 4-1 verliert, wo man einfach so ein kolossalen Unterschied gesehen hat zwischen einer Bo Hendriksen Mainz-Mannschaft und einer Hoffenheim-Mannschaft, für die es ja eigentlich auch noch um was ging mit Europa, was sie dann ja auch gegen Ende endlich mal dann auch wirklich realisiert haben. Das war so gravierender Unterschied und man hat auch auf Pressekonferenzen immer mal wieder gemerkt, wie genervt Materazzo eigentlich ist. Der hatte auch auf der PK vorm Bochum-Spiel, was dann ja auch verloren wurde, schon angesprochen, dass er mit der Trainingsleistung nicht zufrieden war und das eben nach einem 4-3 Erfolg gegen Gladbach, der ja eigentlich so ein Aufwecker-Moment gewesen sein könnte, weil man eigentlich mit einer echt guten Leistung 3-1 vorne liegt, dann das 3-1 trotzdem noch aus der Hand gibt und am Ende gewinnt man 4-3 und dann könnte man sich ja eigentlich denken, boah, da sind wir gerade noch so mit Glück davon gekommen und haben es gerade noch geschafft, dann auch unsere gute Leistung ins Ziel zu retten und dann gehen sie in so ein Bochum-Spiel und wissen die erste Halbzeit eigentlich gar nicht, wie sie überhaupt aus der eigenen Hälfte rauskommen sollen. Also sie waren komplett überfordert von dieser Aggressivität von Bochum, was ja jetzt nicht unbedingt spielerisch glänzt, sondern einfach mit Einsatz. Und ja, man ist dann in der zweiten Halbzeit, hat man dann ja irgendwann doch noch angefangen, Fußball zu spielen, aber halt erst in der 65. Minute beim Stand von 0-3. Und danach gab es ja auch diese Auseinandersetzung mit den Fans, wo Kramaric, ich würde jetzt im Nachhinein auch sagen, bisschen fehlinterpretiert wurde, weil sein Deutsch einfach nicht so überragend oder nicht so gut ist. Er ist halt kein Muttersprachler, wo er meinte, ja, 99% von denen haben keine Ahnung von Fußball. Also ich glaube, er meinte eher, die wissen nicht, wie es sich anfühlt, auf dem Niveau Fußball zu spielen, weil er eben meinte, ja, spielt mal hier in Bochum gegen vor so einer Kulisse, gegen so eine Mannschaft, aber man muss ja trotzdem erwarten können von so einem Team wie Hoffenheim, dass sie da irgendwas gegenzusetzen haben. Und da war diese Auseinandersetzung mit den Fans dann nach dem Spiel, wo Kramaric so auch so mit den Fingern gezeigt hat, hey, kommt ihr doch mal hier runter und macht's besser, war vielleicht auch so ein Schlüsselmoment, weil man danach sich eben zusammengerauft hat, auch nochmal einen Appell an die Fans rausgeschickt hat und dann ja dieses Spiel gegen Leipzig, wo man spät das 1-1 macht, klar gegen müde Leipziger, aber trotzdem mit einer Kampfleistung, wo man bis zum Ende dran geblieben ist, auch nach einem echt unglücklichen 0-1. Also ich glaube, da hat man sich dann schon nochmal zusammengerauft und die richtigen Schlüsse gezogen. Trotzdem finde ich, dass man der Mannschaft in einigen Spielen vorwerfen muss, dass sie jetzt nicht das geliefert hat, was man von ihr erwarten könnte. Und hinzu kommen auch einfach so Unkonzentriertheiten, die du dir einfach auf dem Niveau nicht erlauben kannst. Auch manchmal Undiszipliniertheiten, wenn ich jetzt das Frankfurt-Spiel in der Rückrunde anschaue, wo Kabak sich eine komplett dumme gelb-rote Karte abholt, oder noch blöder das Union-Spiel, wo Nsoki und Volland, wo du dich gefragt hast, also wo du eigentlich einfach nur froh warst, als dann beide vom Platz gestellt wurden, weil beide einfach sich so daneben benommen haben. Klar, die gelb-rote Karte von Volland am Ende eigentlich ein Witz, aber die hätte auch schon vorher sehen können. Also das waren so, wo dich fragst, wie könntest du auf dem Niveau Fußball spielen? Und vor allen Dingen von Nsoki, der vorher noch so eigentlich der Spieler der Hinrunde bis zu dem Zeitpunkt war, weil er nach der Verletzung dann eigentlich so mit der stabilste Innenverteidiger war. Und dann kommt halt wieder so ein Moment und danach war seine Saison eigentlich auch schon wieder gelaufen.
Aber wen muss man dann in die Verantwortung nehmen für das, was du jetzt ja alles gerade aufgezählt hast? Weil du hast ja Mentalität angeführt und jetzt aber auch so ein bisschen Spielverlaufsargumentationen gebracht. Müsste da nicht der Blick auch zu Materazzo gehen? Weil ist ja schön, dass er davon genervt ist. Aber zum Beispiel nach dem Bochum-Spiel, wo man 36 Schüsse aufs eigene Tor zugelassen hat. Das war damals irgendwie so ein Bochumer Rekord. Irgendwie der bis in die Mitte der 90er hatten sie mal so viele Schüsse, aber so lange nicht mehr. Da war Materazzo zum Beispiel relativ ruhig und meinte so, ja Mensch, es gab ja auch, hatte er auch recht, es gab einen Konter, der abgepfiffen wurde wegen vermeintlichem Abseits, es war, oder wegen Offensivfoul von Bebou, was krasse Fehlentscheidung war, da hätte man vielleicht sogar auch den Ausgleich erzielen können, aber es wäre ja trotzdem nur der Ausgleich gewesen, also man hat ja dieses Spiel in Bochum dennoch verloren. Also wie sehr würdest du auch jetzt Materazzo da zum Beispiel in die Mitverantwortung nehmen?
Ja, er muss sich schon gewisse Dinge vorwerfen lassen. Zum Beispiel beim Bochum-Spiel hätte er schon auch der Mannschaft mehr einen Plan an die Hand geben müssen, wie sie sich denn dann auch aus dieser Pressing-Situation, aus dieser Umklammerung lösen können. Das war jetzt nicht nur gegen Bochum so, das war auch schon gegen Mainz so. Und es kommt jetzt nicht überraschend, dass die einen am eigenen 16er anlaufen. Vielleicht hat er die auch denen an die Hand gegeben, aber sie haben die sich schlecht umgesetzt, aber muss man trotzdem auch sagen, ist es ja auch nicht nur die Aufgabe, solche Pläne zu entwickeln, sondern die auch zu kommunizieren. Auf der anderen Seite muss man natürlich trotzdem sagen, dass Hoffenheim dieses Problem ja jetzt nicht erst seit dieser Saison hat, sondern schon seit mehreren Spielzeiten. Ich glaube, im Forum wurde auch nochmal gefragt, ob es vielleicht im Nachhinein ein Fehler war, Sebastian Hoeneß damals zu dem Zeitpunkt rauszuschmeißen. Können wir vielleicht gleich noch drüber reden, ist nochmal ein eigenes Themenfeld. Aber ich finde schon, dass es so eine Mischung ist. Es gab ja auch zwischendurch schon Rufe, wo Matarazzo auch von Fans angezählt wurde. Kurz vor dem Dortmund-Spiel, was man dann ja noch drehen konnte, gab es ja wirklich eine Niederlagenserie oder eine Serie ohne Sieg von 8 Spielen in Folge vom 15. bis 22. Spieltag, und da stand er schon auch heftig in der Kritik.
Es ist echt, ich habe das Gefühl, dass wir uns immer wiederholen in diesen Hoffenheim-Schwerpunkten. Ich meine, dir brauche ich das ja nicht erzählen, du bereitest das ja alles vor, und dazu gehört ja auch eben das Thema Abwehr. 66 Tore geschossen, super. 66 Tore kassiert, schlecht. Ich habe es jetzt ganz einfach zusammengefasst. Die Abwehr war wieder ein großes Problem, und letztlich muss man ja sagen, also man ist mit einem blauen Auge aus dieser Saison herausgekommen, wegen der Tabellensituation, wie sie eben nun mal ist, haben wir alle schon oft genug thematisiert in dieser Spielzeit, aber letztlich hat man ja eine richtig gute Saison damit weggeworfen. Also wer weiß, was möglich gewesen wäre mit einer auch nur halbwegs stabilen Abwehr. Hoffenheim hat jetzt, glaube ich, die drittschlechteste der kompletten Liga. Ich müsste mal genau nachgucken. Aber warum bekommt man das denn einfach nicht in den Griff? Ah, die viertschlechteste. Gladbach hat sich noch vorbeigeschoben. Also Glückwunsch. Aber dennoch, das ist einfach zu viel.
Ja, ich habe da so richtige Gisdol-Vibes gespürt. Ich gucke nochmal hier genau, Saison 2013, 2014, 72 zu 70 Tore. Aber nur 44 und keine 46 Punkte. Damit ist man damals übrigens nicht Siebter geworden, sondern 9 Punkte hinterm Siebten auf Platz 9. Mhm. Um nochmal zu zeigen, was dieser siebte Platz in diesem Jahr wert ist im Vergleich zu vergangenen Jahren. Ich kann es mir immer wieder nur schwer erklären, wie das sein kann, dass man konstant so schlecht hinten steht. Und ich will auch gar nicht mehr ausmalen, was möglich gewesen wäre, wenn man eben die Torausbeute vorne gehabt hätte, aber nicht die hinten. Also das ist schon verrückt. Und man muss ja auch sagen, dass es am Ende dass man am Ende eine Tordifferenz von 0 hat, liegt ja nur daran, dass Darmstadt gar keine Lust mehr hatte am vorletzten Spieltag. Mhm. Und dass man dann noch gegen Bayern, die wohl auch nicht mal mehr Interesse hatten, Zweiter zu werden, dann ja sogar nur weil Leipzig nicht mitspielt, am Ende dann nicht noch die Chance auf die Champions League hat, was nach so einer Saison einfach nur verrückt ist. Also manchmal bin ich auch sprachlos. Wir können trotzdem wieder mal, du sagst ja schon, auf die Statistiken gucken, einmal die meisten zugelassenen Schüsse. Ich will auch gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn man Olli Baumann nicht dahinter hätte, der ja allein schon wieder 3 Elfmeter gehalten hat und an sich einfach seinen Platz in der Nationalelf, auch wenn mir manche Bielefelder das nicht eingestehen wollen, mehr als verdient hat.
Er hatte 207 Schüsse aufs Tor gegen sich, ist damit Rang 1 von allen Torhütern, auf Rang 2 dann Marcel Schuhn 189, also die Bilanz eines Abstiegskandidaten.
Ja, fantastisch. Ja, und ich hatte es ja vorhin schon angesprochen mit den 12 Innenverteidigerkonstellationen, also man hat da einfach auch keine Stabilität reingebracht, man hat da jetzt niemanden gefunden, der sich so aufgedrängt hat, dass man sagen kann, ja, das ist jetzt unsere Abwehr. Was man gegen Saisonende schon gesehen hat, was ich schon eine positive Entwicklung fand, war, dass man sich dann auch irgendwann eingestanden hat, hey Leute, es funktioniert nicht, wenn wir uns am eigenen 16er verbarrikadieren, wir werden eh nie die Null halten. Man hat bis zum Saisonende am Ende zweimal zu Null gespielt, einmal gegen Union am 5. Spieltag und am Ende gegen Darmstadt, wo man ja eigentlich sogar noch das 6:1 kassiert und der Schiedsrichter ja einen schwierigen Pfiff am Ende, also man hätte es auch laufen lassen können, das hohe Bein von gegen Akpoguma, dann wäre es ein 6:1 gewesen. Also auch da hat man nicht bis zum Ende sicher gehalten und dann hat man darauf reagiert und hat einfach sehr, sehr hohes Angriffspressing gespielt, hat gesagt, okay, wir laufen die Gegner jetzt mal konstant am gegnerischen 16er an und machen nicht mehr so oft so Dinger wie in der Hinrunde, wo man einfach gesagt hat, okay, Bochum darf jetzt mal gegen uns das Spiel machen und wir gucken mal, was die so mit dem Ball anfangen können. Und ich finde, es hat schon sehr gut auch funktioniert. Klar, man hat natürlich dann trotzdem die Mannschaften auch eingeladen, einen auszukontern. Bestes Beispiel ist dieses Gladbach-Spiel, wo man eben, ich glaube, jedes von den drei Toren, was man geschossen hat, war irgendein hoher Ballgewinn, wo Gladbach dann auch einfach nicht wusste, was sie tun sollen gegen dieses hohe Pressing, aber auf der anderen Seite auch sich halt öfters hat auskontern lassen. Aber wie gut es funktionieren kann, sieht man dann auch am allerletzten Spieltag gegen Bayern mit dem 4-2. Ich glaube, Manuel Neuer hat noch nie so viel Fehlpässe in einer Partie gespielt, vor allen Dingen so.
Noch nie so viele Fehlpässe bis jetzt. Die EM kommt ja noch.
Ja, Testing, auf geht's. Nein, also da hat man dann schon gesehen, wie es auch funktionieren kann. Natürlich geht man damit das Risiko, dass man sich noch mehr Tore fängt, aber solange man wie Werder Bremen zu besten Thomas Schaaf-Zeiten ein Tor mehr schießt als der Gegner, ist alles okay.
Ja, und gleichzeitig ist das Interessante, also du hast das hohe Pressing hast du angesprochen, das hat manchmal sehr gut funktioniert. Was aber Hoffenheim auch hatte, war manchmal einen sehr, sehr tiefen Spielaufbau. Und das fand ich interessant, es gibt kein Team in der Liga, das mehr Ballkontakte im eigenen 16er hatte. Da ist Hoffenheim mit weitem Abstand auf Platz 1, so zur Einordnung Bayern, Leipzig, Leverkusen und Mainz 05, aber da liegt es daran, dass die viel lang gespielt haben, auch noch unter Svensson vor allem. Die sind quasi am anderen Ende dieser Tabelle. Hoffenheim, Dortmund, Gladbach sind die Teams, die am meisten Ballkontakte im eigenen Strafraum haben. Und alle drei verbinde ich jetzt nicht mit einem sicheren Aufbau ohne Fehler. Ist das vielleicht auch ein Thema, über das man sprechen muss? Weil wir haben ja auch in der Saison gesehen, dass andere Teams es geschafft haben, übers Zentrum zu eröffnen. Und man hat ja zum Beispiel mit Anton Stach jemanden dazu bekommen, wo man eigentlich hätte glauben können, na, das kann mit ihm eigentlich auch klappen. Ich meine, klar, er trägt den Ball ein bisschen lieber, als er ihm passt. Aber eigentlich kann er das ja aufdrehen und den Raum vor sich attackieren hinter der ersten Pressinglinie. Woran liegt das, dass Hoffenheim da die Qualität, die man hat, eigentlich ja gar nicht so wirklich genutzt hat?
Ja, das Thema finde ich auch manchmal schwierig. Werden Sie auch schon angesprochen, dass es auch Spiele gab, wo man gar nicht wusste, wie man da hinten rauskommen soll. Ich glaube, sobald man dann auch wirklich den Sechser oder den Achter gefunden hat, die sich dann auch immer wieder in diesen Halbräumen in der eigenen Hälfte anbieten und versuchen, dass wenn sich zwischen die Pressinglinien zu begeben, wenn man die gefunden hat, dann hat man es auch oft dann geschafft, dass die dann eben sofort die Tiefe gesucht haben, so einen typischen Grilic-Ball. Also das Spiel gegen Darmstadt ist ja, kann man da ja sich beispielhaft einfach mal angucken, gefühlt ist jedes Tor so gefallen, dass Grilic einfach einen Ball hinter die Kette gespielt hat, weil er halt auch den Raum bekommen hat. Aber sobald halt, ich glaube, es hängt auch viel zusammen mit der Innenverteidigung, dass die eben auch nicht so eingespielt war und einfach, man hatte eigentlich Spieler, die was mit Ball am Fuß können. Also auch jetzt Akpoguma am Ende dann selbst gegen Bayern hat er teilweise gute Pässe unter Druck gespielt. Es ist ja nicht so, dass dann nur Grilic hinten drin oder bevor er dann die Position übernommen hat, Kevin Vogt da gute Pässe spielen kann, aber sie sind einfach nicht so pressingresistent und wenn sie dann 1-gegen-1 angelaufen werden, wie das halt zum Beispiel gegen Bochum der Fall ist, dann neigen sie auch so ein bisschen zur Panik und vergessen dann, dass da eben im Zentrum eigentlich Spieler wären, die sie anspielen können. Und dann gibt's halt auch öfters den Weitenschlag. Es ist ja auch so, dass Oliver Baumann regelmäßig dann irgendwelche Bälle dann einfach vorpölt. Die sind dann trotzdem meistens sehr zielsicher. Ich finde, Oliver Baumann hat sich extrem gesteigert mit Ball am Fuß, gerade durch die Zusammenarbeit mit Michael Rechner in der Vergangenheit. Und auch dann immer die langen Bälle, vor allen Dingen auf Außen, auf Kader Žabek, der dann die Bälle weiterleitet. Das ist ja schon, hat ja auch schon öfters funktioniert. Aber ja, ich werde da manchmal auch nicht schlau draus. Das ist dann auch immer so, dass in manchen Spielen super funktioniert und manchmal überhaupt nicht. Es ist
ja, und vor allem, also ich will mich nicht zu sehr auf Matarazzo einschießen, weil es gibt ganz viele Gründe jenseits des Trainers, die bei Hoffenheim zu dieser inkonstanten Saisonleistung geführt haben. Aber es ist schon interessant, dass es ähnliche Probleme sind, wie er beim VfB Stuttgart hatte. Und der eine Faktor, der anders ist, ist, da hatte er Wataru Endo. Und sobald der Ball bei Endo war, egal wie er da hingekommen ist, oft über die Außenverteidiger, dann ging's. weil Wataru Endo da einer der Besten war, der den Ball getragen hat. Und es gab noch einen weiteren Spieler, den sie abgegeben haben, auch defensiver Mittelfeldspieler. Name ist mir gerade entfallen. Aber der hatte auch wahnsinnig viele Progressive Carries, müsste ich nochmal nachgucken. Aber das scheint halt so ein grundsätzliches Problem zu sein. Und das ist halt erstaunlich, wenn man gegen ein mannbezogenes Pressing so wenige Lösungen findet. Das haben wir im Taktik Royal auch schon besprochen, dass es einigen Teams in der Liga so geht. Aber in der Regel dürfte es nicht so einfach sein, Hoffenheim aus dem Spiel zu nehmen. Weil sie bauen ja oft sogar auch mit wahnsinnig vielen Spielern auf, mit eben Dreierkette plus, du kannst noch Baumann mitnehmen und die Wingbacks sind ja auch so, dass sie anspielbar sind, plus du hast mindestens einen auf der Sechs, manchmal im Aufbau sie eher sogar zwei und trotzdem kommt da manchmal Kravaric noch von ganz vorne nach hinten gelaufen, um zu helfen, da hast du auf einmal 8 Spieler im Aufbau. Es ist, also ja, wie gesagt, ich will mich nicht einschießen auf Matarazzo, ich schätze ganz viele Dinge an ihm, aber dass man das über eine ganze Saison hin nicht so wirklich verbessert bekommen hat, finde ich schon bedenklich, ehrlicherweise.
Ja, und auch wenn du die Wingbacks ansprichst, es ist ja dann trotzdem oft so, dass genau da der Ball ja hinkommen soll aus Sicht der verteidigenden Mannschaft, weil man eben dann genau da eben das Pressing, den Pressing-Auslöser hat und dann die Außenlinie eben mit als noch zur Überzahl mitnutzen kann. Und genau da werden halt oft genug auch dann die Bälle reingespielt und dann bist du halt allein auf weiter Flur auf links außen, weil du im Zentrum eben die Sechser vergisst oder die eben gut zugestellt sind. Ich meine, da habt ihr im Taktik Royal auf deutlich höherem Niveau noch mal ein bisschen länger drüber gesprochen. Aber das ist auch so ein typisches Bild, was man immer wieder in Hoffenheim sieht, wo dann vielleicht sogar die Leute von der Tribüne rufen, hey, da rechts steht doch der Kader Žabek frei. Ja, aber sobald er den Ball hat, ist er halt auch wieder weg.
Mhm. Ja, guter Punkt. Ahamada war übrigens der Spieler, dessen Name mir nicht eingefallen ist. Und dann kommt zu dieser Abwehrschwäche noch eine Standardschwäche mit dazu. 14 Gegentreffer nach Standards ist der drittschlechteste Wert der Liga. Nur Augsburg und Darmstadt haben noch mehr Gegentore nach Standardsituationen kassiert. Ist auch so, also es war jetzt nicht immer so schlecht, dieser Wert, aber zieht sich auch so ein bisschen durch bei Hoffenheim in den letzten Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Ja, man war ja auch zwischendurch, also so zu Nagelsmann-Zeiten hat man auch zwischendurch echt Standards gut verteidigt, aber auch selber ausgeführt. Aber das ist auch wieder so ein klassisches Ding, wo du dann auch dir denkst, ja, eigentlich, das ist ja trainierbar, das ist ja nicht so, als wäre das so ein Pechding. Und da fragst du dich auch manchmal, ob das dann eine Sache der Staffelung ist. Ich meine, man hat eigentlich kopfballstarke Spieler, die da hinten drin stehen. Allein so ein Brooks, wenn er dann gespielt hat. Ich meine, das spielt ja immer mit 3 Innenverteidigern, auch wenn jetzt Grilic nicht der typischste ist. Manchmal frage ich mich da auch. Und auch offensiv waren die Standards ja nicht gerade die besten. Also auch da hätte man die deutlich besser nutzen können. Und man hat ja schon 66 Tore erzielt. Das ist eigentlich so ein Thema, wo du einfach nur sagen kannst, musst du besser trainieren. Also mehr fällt mir dazu meistens auch nicht ein.
Kann das sein? Und ich verspreche, es ist jetzt die letzte Frage zu Matarazzo. Dann können wir zum nächsten Aspekt weitergehen. Aber, beziehungsweise ist die direkte Brücke eigentlich in den nächsten Aspekt. Wie viele Spieler, würdest du sagen, haben Entwicklungsschritt nach vorne gemacht in der Saison?
Muss ich mir einmal den Kader angucken. Eigentlich kann man, ja, also du spoilerst ja schon den nächsten Aspekt, der sich vor allen Dingen auf die Jugendspieler bezieht. Und ich würde eben vor allen Dingen die Jugendspieler hervorheben. Mhm. Also das wäre dann schon so 1, 2, 3, 4, sag ich mal, auf jeden Fall. Und dann von dem Stammpersonal, ja, wenn ich jetzt, Bu hat vielleicht nicht die allerbeste Saison gespielt, aber in manchen Aspekten ist er schon gereift. Anton Stach fand ich schon, dass er sich auch extrem gut dann eingefunden hat, aber ich kann seine Leistung in Mainz jetzt auch nicht gut beurteilen. Ja, das wären so die mir noch einfallen würden. Ansonsten war halt einfach das Niveau entweder stabil. Ich meine, Kramaric kann es jetzt schwer weiterentwickeln. Der war einfach, klar, der hat mal seine eine Wundersaison gespielt, aber auch die Saison, kann schon mal spoilern, er ist nicht mein Unsung Hero, aber er hätte auch wieder das Potenzial gehabt, weil er zwar ein bisschen in Maxi Bayers Schatten steht, aber eigentlich hat er genauso viel Scorer am Ende auf dem Konto. Nur erwartet man es von ihm halt einfach. Und ja, so Spiele auch wie Wout Weghorst, das ist vielleicht auch ein Aspekt, den ich vorhin beim Kader ein bisschen zu kurz kommen lassen habe, ist, dass man, auch wenn man jetzt viele Jugendspieler weiterentwickelt hat, trotzdem war der Kader zum Teil mit einigen älteren Spielern gefüllt, die jetzt dann auch zum Teil gehen, zum Beispiel wie Brooks. Aber auch da war wieder so ein Thema, dass man nicht mehr so ganz dieses Hoffenheimer Ding gesehen hat, dass man eigentlich ja viele junge Spieler weiterentwickeln will, auch wenn das natürlich jetzt dem nächsten Aspekt ein bisschen widerspricht.
Ja, wir sind schon mittendrin. Also die Jugendspieler, die in der Saison eine wichtige Rolle gespielt haben. Du hast ja Drexler schon genannt, Bischoff ist schon erwähnt worden, Mürstedt dürfte irgendwann sein Debüt machen, aber ich glaube, so arg viel mehr hat er dann ja gar nicht mehr gespielt. Und ich denke, Maximilian Bayer muss man ja auf jeden Fall noch mit dazu rechnen, auch wenn er jetzt nicht von Hoffenheim selbst kommt, sondern aus Hannover gekommen ist. War das so der positivste Aspekt dieser Saison?
Ja, ich habe die ganze Zeit meine Aspekte geguckt und dachte die ganze Zeit, einer klingt negativer als der andere. Aber zumindest der Aspekt, da kann ich eigentlich fast nur positiv drüber sprechen. Und du hast Maxi Bayer angesprochen. Ja, er kam aus Hannover, aber er war ja auch nur ausgeliehen. Also er ist ein Hoffenheimer Eigengewächs.
Ja, na klar, hast du recht.
Er hat auch die Jugendmannschaften durchlaufen. Ich glaube, kam irgendwann in der B-Jugend oder so aus Cottbus, glaube ich, damals. Aber der war natürlich die absolute Überraschung dieser Saison. Dass der jetzt zur EM fährt, hat wahrscheinlich vor der Saison niemand auf dem Zettel gehabt. In Hannover hat er letztes Jahr noch in 35 Pflichtspielen im Pokal und der Liga 8 Tore geschossen und hat jetzt einfach mal in der Bundesliga seine Ausbeute verdoppelt mit 16 Toren, fünftbester Torschütze in der Bundesliga. Ich glaube, was deutsche Torschützen angeht, war nur Dennis Undaff noch besser. Also den hätte man so wahrscheinlich nie auf dem Zettel gehabt, aber der hat dann auch einfach perfekt in dieses System gepasst. Ich habe es ja vorhin angesprochen, immer wieder diese Bälle hinter die Kette, aber auch ins 1 gegen 1, einfach immer noch eine Idee gehabt, einfach extrem flink. Mein größtes Bedenken waren eigentlich, ob er mit seiner Statur in der Bundesliga gegenhalten kann, aber dadurch, dass er einfach auch so selten dann in den direkten Zweikampf kommt, weil er einfach immer einen Schritt voraus ist, ist auch das überhaupt kein Problem jetzt für ihn in der Bundesliga. Also da kann man echt nur den Hut vorziehen. Dann, du hast schon ein paar andere angesprochen, Tohumcu war ja schon letzte Saison kurzzeitig dabei, jetzt zum Teil sogar schon Stammspieler gewesen. Hat auch im letzten Jahr noch die Fritz-Walter-Medaille gewonnen. Tim Drexler jetzt auch mit insgesamt 8 Einsätzen, 6-mal von Beginn an. Also der könnte vielleicht ja doch mal eine Hoffnung sein für die Innenverteidigung. Mörstedt wurde ja U17-Weltmeister. Und wenn man dann noch in die Akademie guckt, da spielt gerade die U19 die deutsche Meisterschaft. Wenn die HörerInnen das jetzt hören, dann weiß man schon, ob sie Pokalsieger wurden. Meisterschaft ist noch eine Woche später dann, aber da hat man auch im Halbfinale Borussia Mönchengladbach mit dann über 2 Spiele hinweg 10-2 Toren weggefegt. Einmal 6-2, einmal 4-0. Also da hat man dann mal vielleicht auch wieder so eine goldene Generation, wo ja auch Mörstedt ganz mit vorne dabei ist, mit 17 Toren in der A-Junioren-Bundesliga, gemeinsamer bester Torschütze mit Mladenovic von Frankfurt. Also das ist mal wieder sowas, was einem Hoffnung macht, weil wir auch immer wieder in den vergangenen Jahren über die Akademie gesprochen haben und was da gerade so abläuft. Die zweite Mannschaft hat am Ende dann knapp den Aufstieg in die dritte Liga verpasst. Gott sei Dank hat es dann die zweite Mannschaft von VfB Stuttgart geholt. Was würden wir denn nur tun ohne Zweitvertretung in der dritten Liga?
Aber wirklich, ja.
Wäre auch schlimm gewesen, wenn die Kickers jetzt zurück in der dritten Liga wären, Mensch. Also da gibt's doch einige positive Nachrichten. Jetzt hat er auch mit Lukas Petersen einen Torwart noch einen Profivertrag unterschrieben, dadurch, dass Noll nach Fürth ausgeliehen wurde. Rückt der quasi nach. Wem der Nachname bekannt vorkommt, sein Vater war bei den Rhein-Neckar-Löwen bekannter Handballer. Jetzt ist er zumindest immer noch mit den Händen im Spiel, aber im Tor. Wird natürlich erstmal nur dritter Keeper werden, aber trotzdem auch schön, dass man da den nächsten wieder in den Profikader befördern konnte.
Ja, das hat wirklich besser geklappt in der Saison und man hat auch gemerkt, wie schnell der Sturm von Hoffenheim in dieser Spielzeit war. Also Bayer ist einer der schnellsten Spieler, Platz 19 in der Bundesliga, direkt dahinter Platz 20, Marius Bülter, Ilas Bebu tatsächlich irgendwie auf Platz 30 oder so. Und es gibt jetzt gar nicht so viele Teams, die drei Spieler in den ersten Top 30 haben in diesem Ranking. Klar, da geht es dann irgendwann nur noch um Dezimal- und Hundertstelstellen, aber das fand ich, hat man schon manchmal gesehen. Und vielleicht kam auch daher der tiefere Ballbesitz, dass du halt den Gegner lockst, um dann lang zu spielen. Ich meine, es hat ja auch in einzelnen Spielen gut funktioniert. Darmstadt natürlich am deutlichsten, die hatten offenbar das Memo nicht bekommen, dass du Grillitsch anlaufen solltest und bei den anderen es nicht so wichtig ist, ob du ihn anläufst. Also gib ihm keine Zeit für seinen langen Ball. Aber hin und wieder gab es ja schon diese Tore, wo man dann in der Wiederholung sich denkt, Mensch, das war ja einfach ein langer Ball und dann ist halt Bayer weg. Aber es wird ja vorbereitet. Also vielleicht kommt die tiefe Feldposition, der man oft aufgebaut hat, auch aus diesem Aspekt her. Und es funktioniert halt gegen etwas langsamere Abwehrspieler sehr gut, aber halt gegen die Top-Teams nicht so.
Ja, ich finde auch, wenn man sich so anguckt, wie Hoffenheimer Tore fallen, dann eben zu Großteil entweder über Bälle hinter die Kette, dann über hohe Ballgewinne oder auch über Verlagerungen, was ja so ein bisschen mit einhergeht mit diesen Grillitsch-Bällen hinter die Kette. Aber nochmal so ein anderer Aspekt ist, dass man eben auch die Wingbacks mit einbindet, die ja auch gerne dann mal mit in 16er reinziehen. Also wenn man dann mal Flanken reinbringt. Ja, ich bin auch kein Riesenflanken-Fan und ich finde, dass es auch genug Hoffenheim-Spiele in der Vergangenheit gab, wo sie den 16er nahezu bombardiert haben mit Flanken und in der Mitte war überhaupt kein Abnehmer. Den hatte man ja jetzt zumindest mal mit Weghorst über weite Strecken der Saison, aber ich glaube, am besten hat es immer funktioniert, wenn der Wingback mit reingelaufen ist, zum Beispiel wie beim 1-0 gegen Mainz, bevor man dann eigentlich schon vorher zusammengebrochen war, auch völlig aus dem Nichts, wo dann Kader Žabek plötzlich am zweiten Pfosten auftaucht.
Stimmt, ja.
Also solche, ich finde schon, dass man auch mehr Booster im Hoffenheimer Spiel sieht. Wir haben ja auch immer wieder diese Identitätsfrage gestellt, für was steht die TSG eigentlich? Ich finde schon, dass man da mehr auch eingespielte Abläufe erkennt, auch wenn natürlich die Handschrift nicht immer so eindeutig ist wie in der Vergangenheit. Und auch diese Spiele, wo man dann einfach mal komplett die eigentliche Spielidee ad acta gelegt hat, sind immer weiter zurückgegangen. Wenn ich da an letztes Jahr denke, ich glaube auch gegen Schalke zum Beispiel, wo man plötzlich einfach komplett erstmal hinten dicht gemacht hat. Diese Saison gab es das halt gegen Bochum in der Hinserie, aber nicht mehr allzu oft, wie vielleicht noch zu Beginn von Matarazzos Amtszeit, wo wir auch viel drüber gesprochen haben, dass er jetzt erstmal sich das Ganze angeschaut hat und erstmal geguckt hat, da irgendwie Stabilität reinzubekommen und alles andere war erstmal zweitrangig.
Und man läuft auch sehr viel. Das fand ich noch auffallend, weil ehrlich gesagt ist es mir in der Saison nicht aufgefallen, aber dass man nur 4 gelaufene Kilometer hinter Heidenheim ist und Union auf Platz 1 jetzt auch gar nicht so weit weg ist, hätte ich nicht erwartet. Und aber sagt ja auch was aus. Und vielleicht relativiert es dann auch die Kritik, die du vorhin hattest, wo du meintest, man hatte den Eindruck, manchmal wollten die Spieler nicht so. Also zumindest am Laufaufwand konnte man es jetzt in der Saison nicht sehen, fand ich noch bemerkenswert.
Ja, und um mir auch nochmal zu widersprechen, es gab auch insgesamt 16 Punkte nach Rückstand.
Stimmt.
Platz 4 in der Bundesliga. Also man hat ja oft genug auch Moral bewiesen. Ich finde eher, was da so raussticht, sind halt einfach diese kompletten Aussetzerspiele, wo man einfach alles vermissen lassen hat, was man normalerweise zeigen will. Die natürlich nur vereinzelt aufgetreten sind, aber dass überhaupt sowas mal aufkommt, ist halt eigentlich schon bedenklich und auch, dass man halt drüber sprechen muss, dass die Trainingsleistung nicht immer 100% passt. Also ich will der Mannschaft jetzt auch nicht in der Gänze ihren Einsatzwillen da absprechen, aber in so manchen Spielen hat man sich einfach gefragt, wie das sein kann, dass man da einfach, ja, das hängt vielleicht auch einfach mit diesem Thema Inkonstanz zusammen.
Ja, ganz bestimmt. Und es stellt ja auch so ein bisschen so die Frage, bevor wir uns noch so den Themen, die es auch so neben dem Feld gab, bei Hoffenheim natürlich widmen, wie bewertest du denn jetzt sportlich gesehen diese Saison? Weil klar kann man den Asterix dran machen, dass man mit dieser Punktzahl normalerweise nicht die Europa League erreicht oder die Europa Conference League, wie auch immer. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, vom Verlauf her, man hatte zwar mit Darmstadt und Bayern jetzt nicht mehr die formstärksten Gegner, aber trotzdem, du musst erstmal gegen Leipzig in Überzahl noch ausgleichen in der Nachspielzeit, hättest da sogar noch 2-1 gewinnen können. dann Darmstadt ganz easy besiegt mit 6:0 auswärts und dann ja auch 0:2 gegen den FC Bayern gedreht. Also wenn du jetzt von 0 bis 10 Punkte vergeben müsstest für diese Saison, für die sportliche Leistung, wie viele wären das?
Ich würde mal so eine 6 oder 7 auf jeden Fall geben. Ich finde, was man ja auch mal sehen muss, ist, wenn man sich die Marktwerte in der Bundesliga anguckt, hat Hoffenheim überperformt. Also mit dem Kader werden sie, also aktuell sind sie in der Marktwerttabelle sogar, ich habe sie erst mal rausgeholt, hier sogar auf Platz 11. Ich glaube, zu Saisonbeginn waren sie vielleicht sogar auf Platz 9 oder so. Aber am Ende ist man auf jeden Fall deutlich über dem gelandet, was man vielleicht vom Spielermaterial in Anführungszeichen, ist ein blödes Wort, erwarten könnte. Klar, natürlich profitiert man auch davon, dass manche Mannschaften, also hier sich zum Beispiel auf Platz 7 der VfL Wolfsburg, über den hast du ja schon genug gerantet, oder auch, dass Union sich ausnahmsweise mal komplett verschätzt hat. Aber trotzdem, insgesamt hat man erstmal die Erwartungen erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen. Hoffenheim sieht sich zwar selbst immer wieder ganz gerne, zumindest der Mäzen sieht Hoffenheim immer, oder der Investor sieht Hoffenheim immer wieder ganz gerne als Europa League Aspiranten und als Teil der Top 6, aber rein wirtschaftlich ist es das einfach auch nicht. Mhm. Dazu, wie gesagt, der Kader war jetzt auch nicht optimal zusammengestellt. Also man hat ja dann trotzdem aus dem, was man da hatte, trotzdem noch sehr viel rausgeholt und dann auch irgendwann für ein halbwegs stabiles Gebilde gesorgt. Und man kann ja auch einfach nicht erwarten, dass so Mannschaften wie der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen eine absolute Fabelsaison spielen. Und dass dann dahinter eben so ein riesengeballtes Mittelfeld ist, wo niemand wirklich Ansprüche hat, ganz nach oben zu kommen. Und da kann man dann schon am Ende deswegen auch eher eine Wertung über 5 als unter 5 eigentlich ein positives Fazit ziehen. Auch wenn man natürlich weiß, dass es für die kommende Saison noch ganz viel Arbeitsbedarf gibt und hoffentlich jetzt nicht wieder ein Riesenumbruch, aber auch personell wird ja wieder ein bisschen was passieren, dadurch, dass jetzt schon 3 Abgänge klar sind und man weiß ja auch zum Beispiel nicht, ob Maxi Bayer nicht nach der EM dann plötzlich in Leverkusen oder woanders in der Bundesliga spielt. Also alles in allem, ich meine, wir Hoffenheim spielt wieder europäisch und wie das zustande gekommen ist, danach fragt dann auch niemand mehr nach der Saison.
Ja, das ist es. Und vom Personalaufwand her liegt man ja auch immer so zwischen Rang 10, Rang 9, also inzwischen, das war auch schon mal anders in Hoffenheim. Und dementsprechend kann man auch davon sprechen, dass man die Ziele klar erreicht hat. Und das könnte ja auch diese schlechte Phase erklären, dass man ja auch gar keine Dringlichkeit gesehen hat, da rauszukommen von der Tabellenkonstellation her. Frankfurt, Hoffenheim und eine ganze Zeit lang Freiburg haben die ganze Zeit unentschieden gespielt oder verloren und von hinten kam und kam und kam einfach kein Team, das Druck gemacht hätte. Und ich weiß, dass es ein sehr weiches Argument ist, aber ich hatte den Eindruck bei allen 3 Teams, dass man das nicht so komplett rausnehmen kann, dass sie in den Spieltag gegangen sind und nicht das Ergebnis bekommen haben, was sie haben wollten, aber über Wochen hinweg sie nicht in der Tabelle dafür bestraft wurden. Vielleicht kam das auch mit dazu, noch bei der Saison. So, jetzt verteilen wir das Erbe von Dietmar Hopp. Beziehungsweise du sagst mir, warum es Streit um das Erbe von Dietmar Hopp gibt und du erklärst mir mal diese ganzen Nebenthemen bei Hoffenheim, die es mal wieder gab.
Wo fange ich an? Also, wir haben ja, ich glaube, schon vor 2 oder 3 Jahren über die Entlassung von Görlich gesprochen, dem ehemaligen Geschäftsführer von der TSG. Und damals ging es ja auch schon unter anderem drum, dass mit Danny Strich, ein ehemaliger DFB-Mann, kam von der DFB GmbH, in die TSG gekommen ist, anfangs als Direktor, eigentlich noch unter Peter Görlich, dann quasi als gleichberechtigter Geschäftsführer und im Nachhinein dann als der hinterbliebene Geschäftsführer, nachdem Görlich rausgehen musste, wo es ja damals auch schon einen gewissen Machtkampf hinter den Kulissen gab, das weiß man, und da wohl Danny Strich als ein Lager mit dabei war. Er gilt auch als enger Vertrauter von Christian Frommert, der bei der TSG schon seit anno dazumal Mediendirektor ist und auch als guter Vertrauter von Dietmar Hopp gilt und wohl auch mit dafür gesorgt hat, dass Danny Strich zur TSG gekommen ist. Und dieses Lager gibt's immer noch. Und dieses Lager soll nach einem Bericht des Kickers jetzt zuletzt aufbegehrt haben gegen Alexander Rosen, der ja auch erst vor dieser Saison zum Sportgeschäftsführer befördert wurde. Und da er, wir haben ja auch den Kader angesprochen, jetzt nicht ganz unumstritten war, obwohl er natürlich in Hoffenheim immer noch ein echt gutes Standing hat, weil er einfach diese Nagelsmann-Zeit mit eingeläutet hat, schon bevor Nagelsmann überhaupt kam, auch unter Gisdol, nachdem er eigentlich unter Andreas Müller Verein einen halben Scherbenhaufen hinterlassen bekommen hat, da die Mannschaft komplett neu aufgebaut hat. Und ein großer Streitpunkt soll halt wieder mal die Nähe von der TSG zur Spielerberatungsagentur, der Spielervermittlungsagentur Rogon sein, wo ja Dietmar Hopp ganz vorne mit dabei ist, der ja ein guter Vertrauter von Roger Wittmann, dem Geschäftsführer, ist. Und zumindest laut diesem Kicker-Artikel, ich beziehe mich da sehr viel auf diesen einen Artikel, der aber auch von vielen TSG-Verantwortlichen zumindest durch die Blume so halbwegs bestätigt wurde, soll Rogon sich so ein bisschen auf die Seite von Danny Strich geschlagen haben oder Danny Strich auf die Seite von Rogon und die gemeinsam gegen Alexander Rosen aufbegehren als möglicher Nachfolger. Steht auch bereits von Sturm Graz Andreas Schicker im Raum. Der Kicker hat sogar schon Alexander Rosen bei Wolfsburg ins Spiel gebracht. Und das war, und warum wir jetzt über Dietmar Hopps Erbe sprechen, geht's halt eigentlich am Ende drum, wer hat am Ende das Sagen im Verein, vor allen Dingen jetzt, wo Dietmar Hopp halt immer weiter sich ein bisschen rausnimmt. Er hat ja seine Stimmmehrheit abgegeben vor der Spielzeit. Er hat, es soll wohl auch nicht mehr ganz so, er soll wohl gesundheitlich nicht mehr ganz so fit sein, wie es mal war. Ist ja auch logisch, der Mann ist über 80 Jahre alt. Da braucht man nicht erwarten, dass er jetzt ein absoluter Jungbrunnen ist. Und sein Sohn steckt wohl auch schon so ein bisschen mit drin, ist wohl keinem genauen Lager zuzuordnen. Gilt halt auch als möglicher Nachfolger oder als jemand, der da wieder mehr Einfluss gewinnen könnte. Also alles sehr verworren, sehr schwierig. Und natürlich haben sich die Fans auch direkt mit eingeschaltet und haben sich letztendlich auf die Seite von Dietmar Hopp geschlagen. Die haben natürlich schon seit der Schassung von Peter Görlich, Danny Strich, als Dorn im Auge, werfen ihm auch vor, dass er einfach sich nicht wirklich mit dem Verein identifiziert, sondern einfach nur das alles zum eigenen Vorteil machen will. Da gab es teilweise so Banner beim Spiel gegen Leipzig, wo man drüber sprach von einer illegitimen Machtergreifung, was stand dann, glaube ich, am Ende in einer Broschüre, die da, oder einem Flugblatt. Man hat Strich auch gravierende Inkompetenz vorgeworfen. Auf den Punkt komme ich gleich noch zu sprechen, weil das ist wieder was Neues. Und zum Thema Rogon hat man gesagt, weil das fand ich ganz lustig, öfter vor Gericht als der Abu-Chaka-Clan, weil Rogon ja momentan auch noch ganz viele andere Baustellen hat. Und man hat sich eben vor allen Dingen auf die Seite von Alexander Rosen geschlagen, hat natürlich trotzdem in dem Statement, was ich bemerkenswert fand, trotzdem auch gesagt, hey, wir sind auch nicht 100% zufrieden mit der Arbeit von Alexander Rosen, aber wir wissen, dass er sich mit dem Verein identifiziert, dass er alles gibt und auch, dass man nicht immer sagen kann, wie viel am Ende wirklich von Rosen gewollt war und wie viel dann Rogon-Einflussnahme war. Also, ja, und es könnte natürlich jetzt noch spannend werden, der Kicker hat auch schon aufgemacht, ob dann eben die Tage von Alexander Rosen gezählt sind. Er wurde nach dem Spiel gegen Bayern mehrfach lautstark an den Zaun gerufen, bis er sich dann wirklich auch getraut hat. Eigentlich wollte das gar nicht und hat sich da dann auch nochmal feiern lassen. Ich hoffe, dass es nicht sein letzter Auftritt vor der Kurve war. Aber das könnte jetzt noch spannend werden, wer jetzt die Transferphase begleitet. Aber dadurch, dass wir jetzt in der Woche nach diesem Bayern-Spiel bisher noch keine Pressemitteilung gesehen haben, wo drin steht, dass man einen neuen Geschäftsführer vorstellen will, Sportdirektor ist ja Pirmin Schwegler, gehe ich davon aus, dass man das dann vielleicht doch ad acta legen wird. Ich glaube auch, dass Danny Strich und Co. vielleicht doch Angst haben, dass sie sich damit dann ein bisschen zu viel Sympathien verspielen.
Vor allem, weil ja eigentlich die längerfristige oder die mittelfristige Entwicklung klar pro Alex Rosen auszuzeichnen ist. Also bei allem, was man kritisieren konnte an der letzten Saison, wurde er ja befördert. in der Sommerpause. Also eigentlich wäre es ja irgendwie eine seltsame Entwicklung, auch wenn es manche im Verein so wollen.
Ja, und diese Geschäftsführerebene bei der TSG ist ja in den letzten Jahren sowieso irgendwie so ein Thema, was sich immer wieder bewegt. Seitdem Peter Görlich ausgeschieden ist, ja auch Frank Briel ausgeschieden als Finanzgeschäftsführer, was so niemand erwartet hatte, auch weil er als sehr loyaler Mitarbeiter gilt und der sich auch nicht an solchen Machtkämpfen irgendwie beteiligt und auch jetzt nie Ziel von solchen Machtkämpfen war. Ich glaube, das war von ihm dann auch eher eine persönliche Entscheidung, einfach auch, weil die letzte Saison dann schon sehr, auch so wie ich es mitbekommen habe, auch für ihn und sein Team eine sehr, sehr aufreibende Saison war, wo ja auch schon, also da gab es ja auch schon, man stand ja schon dann an den Abstiegsplätzen, also da gab es ja auch extrem viel Druck von außen. Und dann hatte man ja auch ewig dieses Thema, dass einfach die sportliche Kompetenz in der Geschäftsführerebene fehlt. Man hatte ja zwischendurch sogar mal Hansi Flick da installiert, was dann überhaupt nicht funktioniert hatte. Und eigentlich war es seit Jahren ein Wunsch, dass man Alexander Rosen dahin platziert und eigentlich auch von Dietmar Hopp so gewünscht. Und mit Pirmin Schwegler hat man dann ja auch den idealen Mann eigentlich gefunden als Sportdirektor. Jetzt hatten sie ihre erste gemeinsame Transferperiode, der ich jetzt im Nachhinein jetzt vielleicht so eine 3 oder so geben würde, wenn man Attila Solle vor allen Dingen sieht, der dann gar keine Rolle mehr gespielt hat. Der übrigens auch Streitpunkt bei den Fans war, unter anderem wegen seiner Beratungsagentur, aber auch weil er direkt nach dem Freiburg-Spiel quasi als Transfer verkündet wurde zum SC Freiburg, vorher noch auf der Bank dort saß. Also auch da Unruhe. Aber ja, insgesamt denke ich trotzdem, dass man gut damit fährt, jetzt erstmal nicht schon wieder, ich glaube, zum dritten oder vierten Mal in Folge die Geschäftsführung umzubauen, sondern einfach mal ein bisschen Stabilität walten lässt.
Ja, wenigstens hier keine Inkonstanz. Das wäre doch tatsächlich gut. Also das ist der neueste Stand. Ich werde natürlich die angesprochenen Kicker-Artikel werde ich verlinken. Das könnt ihr nochmal nachlesen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich denke, dann fehlen eigentlich vor allem die Saison-Awards noch. MVP, Unsung Hero, Moment der Saison. Freue mich schon aufs GIF. Wer ist denn dein MVP, Luis?
Ja, dann sparen wir uns nochmal die ganze Geschichte mit der Schwarzgruppe, die fast als Sponsor ausgeschieden wäre, aufgrund der, Zitat, massiven Inkompetenz von
Dennis Strich. Ach so, hättest du das hier auch gerne noch?
Nee, wir sprechen nicht mehr drüber. Es gab auch, was ich bei der Akademie noch hätte sagen können, ist, dass Jens Rasiewski als Akademiechef ausgeschieden ist. Da hat man jetzt Frank Kramer zurückgeholt übrigens.
Oh, also, Crunchtime Kramer.
Also nur um noch das einfach der Pflicht wegen, das einmal gesagt zu haben. Alles Weitere findet ihr als Artikel wahrscheinlich beim Kicker deutlich besser erklärt, als wenn ich es jetzt alles nochmal aufblähe. Aber das gab es auch alles noch als Nebenschauplätzen. Ein kleiner Cliffhanger für euch. Und dann
ich dachte dass wir Schwarz damals im zweiten Schwerpunkt besprochen hätten.
Es gab keinen zweiten Schwerpunkt, aber es gab den Europapokalschwerpunkt. Ah. Da haben wir, glaube ich, drüber gesprochen kurz. Ja,
oder, genau. Oder privat, ich vermische. Ich weiß doch gar nicht mehr, wann wir on air sind, Luis.
Das hier ist eigentlich alles noch vorgeplänkelt. Auf jeden Fall, um zum MVP zu kommen. Sorry für die Vermischung heute wieder. Kann es nur eingeben. Ich glaube, niemand ist überrascht, dass ich jetzt Maximilian Bayer sagen werde. Mhm. Einfach, ich habe die Stats vorhin schon mal vorgelesen. Er ist vom Zweitligaspieler mit 8 Toren in der zweiten Liga zum EM-Fahrer gereift. Gehört zu den besten deutschen Torschützen. Ohne ihn wäre Hoffenheim wahrscheinlich nie im Leben in der Europa League. Deswegen, oder in der Conference League. Ich will es ja nicht verschreien. Aber alles in allem kann es keinen anderen geben als Maximilian Bayer. So wie ich die TSG kenne, wird man dann doch nicht drum rumkommen, die 30 Millionen einzukassieren und ihn ziehen zu lassen, damit man seinen Transfererlös bekommt, den man sich da immer erhofft. Aber wenn es dann so war, dann sage ich danke für die eine schöne Saison. Und ansonsten freue ich mich, wenn er auch danach noch in Hoffenheim spielt. Mhm.
Sehr schön. Die HörerInnen haben einen anderen MVP gewählt, aber den verrate ich dir, wenn du mir deinen Unsung Hero genannt hast.
Ja, vielleicht haben die sich's dann, vielleicht ja, habe ich es dann mir zu einfach gemacht und habe einfach den ich sonst hätte nehmen wollen als MVP, als Unsung Hero genommen, nämlich Oliver Baumann. ich habe ihn vorhin ja schon mal kurz angesprochen, wir haben schon mal ein paar Stats genannt. Ich hätte noch mal ein paar dazu. Er hat zum Beispiel die Post-Shot-Expected Goals um 3,6 überperformt. Also er hat 3,6 weniger Tore kassiert, als er eigentlich hätte kassieren sollen.
Und er hat ja schon 66 Tore kassiert.
Ja, eben. Also das klingt natürlich dumm, bei der viertschlechtesten Abwehr der Liga vom Tor, den Torwart als Unsung Hero zu betiteln, aber es ist nun mal leider so, dass Oliver Baumann-Hoffenheim oft genug im Spiel gehalten hat. Ihr habt ja auch schon im Torhüter-Schwerpunkt drüber gesprochen, auch da wurde er Unsung Hero, deswegen finde ich, dass es trotzdem angemessen ist, dass ich ihn hier genannt habe. Er ist immer noch, ich wiederhole mich wahrscheinlich schon wieder, aber er ist der aktive Bundesligaspieler mit den drittmeisten Einsätzen nach Manuel Neuer und Thomas Müller. Wenn er nächste Saison so weitermacht, dann ist er irgendwann in den Top 15 der All-Time-Liste von Bundesligaspielern. Er ist Nationalspieler, er hat die meisten Torschüsse abbekommen und aber trotzdem auch die meisten eben pariert. Also wieder mal eine Saison, wo du dir denkst, Gott sei Dank guckt keiner anderer außer mir Hoffenheim-Spiele, sonst wäre Oliver Baumann wahrscheinlich schon längst wo ganz anders.
Ja gut, jetzt langsam wird er bei allem Respekt ein bisschen zu alt dafür, er ist jetzt 33 Jahre alt.
83, ja.
Ja, ich kann dir sagen, wie ich auf die 80 komme, denn mit Maxi Bayer und Olli Baumann sind 80% der MVP-Stimmen nämlich vergeben. Das habe ich gerade im Kopf ausgerechnet. Die HörerInnen haben tatsächlich Baumann mit 42% als MVP gewählt und dann mit 38% Maxi Bayer als zweiten. Das heißt, deine Wahl ganz fantastisch, nur eben ganz leicht verdrehte Reihenfolge im Vergleich zu den HörerInnen. Da gibt es nicht so viel Diskussion tatsächlich bei Hoffenheim offenbar.
Ja, wie gesagt, nach der Saison, sonst wäre es mir auch einfach schwer gefallen, noch irgendwen zu nennen bei Unsung Heroes. Klar, so Spieler wie Kramaric, aber der wird, glaube ich, dann oft genug besungen, wenn er wieder so einen Hattrick schießt wie gegen Bayern. Und ja, so Leute wie Ilas Pibu oder so, die haben dann einfach zu selten das auch wirklich gezeigt, was ich von denen vielleicht öfter gerne sehen würde. Deswegen, ich glaube, damit bin ich selber ganz zufrieden mit der Auswahl.
Das ist doch schön zu hören. Und was ist dann dein Moment der Saison gewesen?
Da habe ich tatsächlich ein bisschen überlegt. Ich war erst bei dieser Fan-Auseinandersetzung in Bochum, weil ich glaube, dass das so ein Schlüsselmoment war. Auch weil es da schon sehr hochgekocht ist und weil es da auch in eine komplett andere Richtung hätte gehen können. Und weil man das auch einfach sehr gut dann am Ende wegmoderiert bekommen hat und damit gut umgegangen ist. Ich habe dann aber dann doch das 4:3 in der 91. Spielminute gegen Gladbach genommen, weil das für mich so ein bisschen sinnbildlich war für die ganze Spielzeit. Man führt 3:1, eigentlich nichts, lässt nichts anbrennen, steht eigentlich komplett sicher und dann lässt man trotzdem plötzlich Robin Hack zweimal komplett blank da stehen und sogar Olli Baumann hat einmal in seinem Leben gepatzt in dem Spiel. Und dann so nur 2 Minuten später oder 1 Minute später macht man doch noch das 4:3 und hat dann am Ende doch noch das letzte Wort für sich, hat das bessere Ende auf seiner Seite. Und ich finde, das ist so ein bisschen auch, was diese Spielzeit ausgemacht hat, dass man ganz viel zu meckern hat und am Ende ist trotzdem alles irgendwie gut gegangen und alles endet dann trotzdem noch mit einem sehr positiven Moment. Also ich glaube, dieses Spiel, wäre es einfach 3:1 ausgegangen, hätte ich einen deutlich schlechteren Nachmittag gehabt, als so, wie es dann am Ende ausging. Da haben sogar meine Bielefelder Gäste, die ich jetzt zum zweiten Mal anspreche, diesmal netterweise, Grüße an Eva, hatten sogar einen schönen Tag in Sinsheim. Und ich glaube, das haben die selber nicht erwartet an dem Nachmittag.
Das war eine der Folgen, die ich nicht moderiert habe, der 2 Folgen, glaube ich, diese Saison. Aber ich habe natürlich die Audio-Schlusskonferenz dann gehört. Und ich weiß noch genau, dass ich bei den Zucchinis im Supermarkt stand, als das 4:3 gefallen ist. Welche Dinge man sich dann doch merkt. Also wir hatten alle einen fantastischen Tag. Und ich hatte noch sehr leckere Zucchinis noch dazu. Meiner war am besten. So, was ist das Gift, das diese Saison beschreibt? Da bin ich sehr gespannt.
Ja, da sind wir eigentlich, bleiben wir beim Thema. Ich weiß nicht, ob jemand die, ich glaube, es ist aus der YouTube-Serie Hot Ones, wo immer wieder irgendwelche Promis miteinander essen, Hot Wings essen. Ah, und da war Paul Rudd mit Look at Us, Who Would Have Thought Und ich glaube, so geht's allen Hoffenheim-Fans, die sich die Tabelle am letzten Spieltag angeguckt haben.
Wer hätte
und
das
sich gedacht? Dachten so, ja gut, weiß jetzt nicht, wie das passiert ist, aber ich bin zufrieden.
Ja. Ja, das ist eine sehr gute Wahl. Für alle diejenigen, die es nicht kennen, es ist natürlich verlinkt in den Shownotes. Nachdem ich jetzt vorhin offenbar über Themen von dir drüber gegangen bin, was ich gar nicht wollte, Luis, gibt's noch was, was du noch ansprechen willst, was noch zu dieser Saison dazugehört?
Boah, es wären noch so viele Möglichkeiten offen. Ich habe jetzt haben wir auch diese Thematik mit Sebastian Hoeneß völlig übergangen, nur um die Frage ganz kurz zu beantworten und dann gebe ich auch Ruhe. Ich glaube, dass Sebastian Hoeneß die Zeit gebraucht hat zwischen Hoffenheim und Stuttgart und ich glaube nicht, dass Sebastian Hoeneß der gleiche Sebastian Hoeneß wäre wie heute, wenn er nicht die Zeit gehabt hätte, sich ganz viel von De Zerbi abzugucken. Deswegen, ich weiß nicht, ob es trotzdem ein Fehler war, ihn zu entlassen, aber ich glaube nicht, dass man dieselbe Entwicklung genommen hätte wie der VfB heute und ich glaube auch nicht, das habt ihr auch schon im Taktiksegment angesprochen, ich glaube nicht, dass der VfB mit Sebastian Hoeneß aus der Hoffenheim-Zeit dieselbe Entwicklung genommen hätte. Deswegen, um zumindest diesen Aspekt nochmal anzusprechen, ich glaube, manchmal kommt es dann so, wie es kommen muss. Ich glaube, wir sind auch Hoffenheim kann trotzdem mehr oder weniger zufrieden sein mit Matarazzo. Der VfB kann sehr zufrieden sein mit Hoeneß und am Ende sind alle irgendwie happy.
Wunderbar. Mensch, Luis, es fühlt sich an, als wären wir hier so durchgesprintet im Vergleich zu sonst. Aber ich danke dir mal wieder. Es war eine echt interessante Hoffenheim-Saison. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt in der nächsten dann weitergeht und wie vor allem diese Themen neben dem Platz sich weiterentwickeln. Auch hinsichtlich, wie sich da die Fans äußern. Das finde ich doch echt eine interessante Entwicklung über die letzten 2 Jahre hinweg. Luis, danke dir für deine Zeit.
Sehr gerne und wie immer vielen Dank für die Einladung und noch ganz viel Kraft für den restlichen Royal, für die EM, für Olympia, das Olympische Frauenturnier und alles, was noch so kommt.
Ja, danke schön, das wünsche ich mir auch. Wenn ich schon wüsste, wie das alles laufen würde, wäre ich ein glücklicher Mann, aber ich komme ja nicht dazu, das Ganze zu planen. Wird aber und soll nicht euer Problem sein, liebe Hörerinnen und Hörer, denn euch danke ich natürlich auch für eure Unterstützung. Nur wegen euch oder euretwegen wird all das hier ja überhaupt gemacht. Wenn ihr es nicht hören würdet, dann würde ich mir den Stress auch nicht machen. Und nur weil ihr das Ganze finanziert, ist es auch möglich. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die uns unterstützt haben. In der Folge danke ich Alex Bauer, Jakob Eichner, André, Mika, Timo P., Sascha Wertner, Sebastian und Marc BMG. Sie alle haben uns unterstützt auf rasenfunk.de/supportersclub. Erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und dort könnt ihr euch auch registrieren als Supporterin und Supporter und dann werdet ihr hier vielleicht auch nach dem Zufallsprinzip mal herausgepickt. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, abonniert gerne alle anderen Feeds, wenn ihr das hören wollt, was Luis schon angekündigt hat und bleibt gesund.
Ciao. Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.